Wir sind in einem Zimmer. Das Thema des gesamten Hotels ist Wien. Bei jedem Bett gibt es ein CD-Abspielgerät. Wenn es zu laufen beginnt, hört man ein sehr bösartiges Wiener Lied, Kreisler oder so.
Aber wissen Sie, was mir ganz besonders gefällt? Weder der Stephansdom noch der Johannstrass, nicht der Wiener Gspusi, schon gar nicht die Musi. Nein, was ich am liebsten hab, ich sag's grad heraus. Die Messe, die Geschäften sind ganz voll damit in jeder Zahl.
In Wien muss man aufpassen, oder? Wenn die Hackeln fliegen, heißt es. Und wir gehen durch dieses Hotel durch und wir finden lauter Anspielungen auf eine ironische Sicht von Wien und des Wienerischen.
Wir sind zu Gast im Hotel Hollmann im ersten Wiener Gemeindebezirk. Christian Mikunder ist Experte für Marketing-Dramaturgie und berät Firmen zu Themen der strategischen Dramaturgie und Erlebniswirtschaft. Für ihn ist die Innenraumgestaltung des Hotel Hollmann ein gelungenes Beispiel für den Einzug der Narrative in erlebnisorientierte Verkaufskonzepte. Während frühere Marketingkonzepte eher eskapistisch angelegt waren und in klischeehafte Traumwelten entführen sollten, dominieren nun eher ironische, erlebnisorientierte Geschichten, wie Christian Mikunder erklärt.
Eine dreidimensionale, begehbare Geschichte, die wird heute nicht eskapistisch gefahren. Das ist kein Wien-Klischee, kein verzuckertes Sissi-Wien-Klischee oder es steht keine Sigmund Freudliche herum, die gefaked ist, sondern es ist keine Kulissenwelt, sondern die Inszenierung hier wirkt unglaublich echt und authentisch und ist ironisch gebrochen. Heute sind Geschichten, die in einem Marketingumfeld erzählt werden, üblicherweise ironisch gebrochen oder mit sehr viel echtem Material durchsetzt.
Die Empfänglichkeit für Geschichten im Bereich des Marketings ist vor allem auf die Allgegenwärtigkeit der Medien zurückzuführen. Christian Mikunder.
Es gibt einen wesentlichen Grund, warum es diese Allgegenwart des Geschichtenerzählens auch gibt. Der Grund ist die Allgegenwart der Medien. Wir werden ständig von den Medien massiert. Unsere Drehbücher im Kopf werden ständig von den Medien massiert. Wir sehen und erleben heute pro Tag Hunderte von Geschichten.
Wie groß die menschliche Empfänglichkeit für Geschichten sein kann, zeigt die Figur des Don Quixote in dem gleichnamigen Roman von Miguel Cervantes. Der Roman gilt vielen Experten als einer der ersten modernen Romane überhaupt und liefert ein anschauliches Beispiel, wie der moderne Mensch seine Identität über Geschichten konstruiert. Der verarmte Kleinadelige Alonso Quijano hat durch das exzessive Lesen von Ritterromanen den Bezug zur Realität verloren und erfindet sich als Ritter neu. Wiewohl die Figur des Ritters ausgestorben ist, hält der selbsternannte Ritter an seiner konstruierten Identität fest. Er wird damit zu einem modernen Individuum, wie der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk erläutert.
Diese Identitätskonstruktion, die im Hintergrund steht, von der Don Quixoterie, die ist dann die des ästhetischen Individuums, das also sich als ein modernes, freudig selbstverlorenes Subjekt konstruiert. Das haben verschiedene Leute verschieden gesehen. Marx hat zum Beispiel diesen Klassenaspekt hervorgehoben und hat von den Don Quixoterien einer untergehenden Klasse gesprochen. Das heißt also, es gibt beide Interpretationsmöglichkeiten. Das heißt, die eine, die ihn tatsächlich sozial sieht, er ist sozial verloren, seine Narrationen sind lächerlich geworden, oder es zu begreifen als die Konstruktion einer bis dahin unmöglich angesehenen ästhetischen Konstruktion des modernen literarischen ästhetischen Individuums.
Die Entstehung des modernen Individuums ist eng mit der Entstehung eines biografischen Bewusstseins verknüpft. Während im katholisch geprägten Mittelalter die Lebensläufe als gottgegeben empfunden wurden, wurden mit dem Beginn der Renaissance und der Ausbreitung des Protestantismus derartige Gewissheiten brüchig. Thank you. Während im Mittelalter im Zuge der Beichte die Verantwortung für das eigene Leben an Gott weitergereicht wurde, übernahm der Mensch nach der Abschaffung der Beichte in reformierten Ländern zunehmend selbst die Verantwortung für seine Taten. Er begann, sein Leben und seine Identität selbst zu konstruieren, und damit setzte auch ein modernes Verständnis von Biografie ein, wie die Soziologin Roswitha Breckner darlegt.
Worauf wir immer Bezug nehmen, ist die Entstehung der Biografie, die von Kulturhistorikern, Kulturwissenschaftlern sehr stark an die Beichte gebunden wird, nämlich der Selbstvergewisserung in Bezug auf das eigene Leben und nicht mehr nur auf das jenseitige Leben, sondern die auch mit dem Protestantismus immer virulenter werdende Anforderung, sich Rechenschaft zu geben, was im eigenen Leben geschehen ist und quasi aus diesem sich selber Rechenschaft geben, was geschehen ist und auch die Verantwortung für dieses Geschehen ist und über die Entwicklung selber übernehmen zu müssen, ist ja in gewisser Weise auch der bürgerliche Roman entstanden. Und das sind zumindest historisch oder sozialhistorische Wurzeln, auf die das Konzept der Biografie auch sehr stark zurückgeführt wird.
Im Falle der selbsternannten Identität des Ritters Don Quixote zeigt sich aber auch, wie sehr die narrative Konstruktion des eigenen Selbst auf die Anerkennung der anderen angewiesen ist. Der Kulturwissenschaftler Müller-Funk:
Das Blöde an der Geschichte ist, dass seine Umgebung sich ein bisschen so zu ihm verhält, wie der Psychiater zu jemandem, der sagt, ich bin Napoleon. Dann sagt er, klar bist du Napoleon. Das ist diese vollkommen ironische Situation. Und sie zeigt aber auch, dass Erzählungen nur dann funktionieren, wenn sie zu diesem Anerkennungsverhältnis führen und nicht zu dieser scheinhaften Zustimmung, bei der es um den Don Quixote geht.
Für die Soziologin und Biografieforscherin Roswitha Breckner hat das Erzählen der eigenen Biografie für das moderne Individuum eine sinnstiftende Funktion von elementarer Bedeutung.
Wir verstehen dieses biografische Erzählen vor allem als Sinnstiftung tatsächlich für den Erzähler und auch sozial im Sinne von auch den anderen wissen zu lassen, wer ich bin. Aber es muss mitnichten wahr sein. Es gibt einen sehr berühmten Aufsatz von Jérôme Boner, der sagt, dass quasi unsere moderne Existenz tatsächlich darauf ruht, dass wir uns unser Leben erzählen können, weil das quasi der zentrale Moment der Zusammenhangskonstruktion für unterschiedlichste Erlebnisse sind.
Wie stark die sinnstiftende Funktion der Lebenserzählung sein kann, bezeugt auch der Siegeszug der Psychotherapie, die in ihren Anfängen von Josef Breuer als sogenannte Redekur bezeichnet worden war. Der von der Psychoanalyse kommende Sozialpsychologe Karl Fallend beschreibt den narrativen Charakter des psychoanalytischen Verfahrens.
Es hängt ja schon mit der Grundaufforderung zusammen, nämlich alles zu erzählen, was man sonst nicht erzählen würde. Das hängt also mit Scham zusammen, also mit dem, was man also Über-Ich nennt, nicht? Was man tabuisiert, was man im anderen sozialen Zusammenhang nicht erzählen würde, ist eben dort nicht nur erlaubt, sondern sogar gefordert. Und das hat natürlich auch einen sehr befreienden Charakter. Und da hängt es eben wieder zusammen, mit wem tue ich das? Und der Analytiker ist dann jemand, der mir diesen Raum gibt, Geschichten zu erzählen, eine Sprache zu verwenden, die ich sonst nicht verwenden würde. Und da komme ich dann natürlich in psychische Gefilde, die mir sonst verwehrt geblieben wären.
Das Wegerzählen der problematischen und belastenden Elemente der eigenen Biografie ist heute in Form der Psychotherapie zu einem elementaren Bestandteil der Medizin geworden. Das Erzählen der eigenen Biografie bedarf aber zunächst der mühsamen Überwindung einer inneren Mauer des Schweigens. Jene Mauer des Schweigens stellt zumeist das Verdrängte und Unterdrückte innerhalb einer Familie dar, wie Sozialpsychologe Karl Fallend aufzeigt.
Das, was in der Psychoanalyse eben der Familienroman heißt, also wie also Identität persönlich, aber eben sozial auch konstruiert wird. Und da erscheint mir immer ganz wichtig, was nicht erzählt wird. Freud sagt, der Mensch ist ein unermüdlicher Lustsucher. Und das heißt, es ist auch die Erzählung und auch die Familienerzählung, die historische Erzählung, ist nach dem Lustprinzip konstruiert. Also was stört mich am meisten, was ist am wenigsten anstrengend, was ist wenig störend. Und alles andere bedeutet ja Arbeit und auch Unlust, wenn ich dann also dem Schweigen nachgehe und den Lücken nachgehe, was wird nicht erzählt. Und so wird dann auch Identität kreiert aus der Erzählung und aus der Nichterzählung.
Das Fehlen eines Narrativs kann aber nicht nur für ein Individuum, sondern auch für eine ganze Nation einen belastenden Faktor der Identität darstellen. Die Schwierigkeit, über die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erzählen, fand in Österreich auf politischer Ebene ihre Entsprechung in Form des kollektiven Schweigens. Dieses Schweigen aufzubrechen war und ist ein schmerzhafter Prozess, befindet der Sozialpsychologe Karl Falland.
Gerade, also wenn man das zeitgeschichtlich anschaut, sind wir, gerade Österreich und Deutschland, ein Land, wie viel da tabuisiert worden ist und wie viel da nicht gesprochen wurde mit diesem zeithistorischen Einschritt des Nationalsozialismus. Und Identitätsbildung geht doch sozusagen über Liebe. Und wenn also die Zeitgeschichte, auf einmal die Liebesgeschichte mit meinen Eltern und den engsten Bezugspersonen, auf einmal mit einer Mordgeschichte vermischt und eins wird, da wird dann eben die Konstruktion der Identität und die Dekonstruktion über Idealisierung und Entidealisierung das große Problem und ein schmerzhafter Prozess.
Das Fehlen eines Narrativs über die Verbrechen des Nationalsozialismus war auch für die nachfolgenden Generationen stark prägend, wie Karl Falland beschreibt.
Das Narrativ ist eigentlich kein Narrativ, es ist eigentlich ein Schweigen, das aber dann, was verschwiegen wird, dann symptomhaft auftritt. Das Unheimliche hat sich ja bezogen auf Freud. Unheimlich ist alles, was im Verborgenen bleiben sollte, aber plötzlich hervorgetreten ist. Und in Österreich bis heute tritt es hervor. Also eine nicht kommunizierte Geschichte, eine verschwiegene, eine unterdrückte, ich würde gar nicht sagen verdrängte, sondern unterdrückte Geschichte. Und das in den folgenden Generationen. Es wird immer symptomhafter und unbewusster, wie das in den folgenden Generationen zutage tritt.
Wie wichtig und befreiend die Herstellung einer Lebenserzählung in diesem Zusammenhang war und ist, bestätigt auch die Soziologin Roswitha Breckner, die mit einer Überlebenden des KZ Auschwitz ein Interview geführt hat.
Wenn es gelang, eine Erzählung über das Leben hinweg herzustellen, dann war das Leben in irgendeiner Weise noch ganz. Und sie spricht dann davon, dass es auch zerstörte Lebenszusammenhänge gibt, die sich nicht mehr als Gesamterzählung darstellen lassen. Also es gab dann Phänomene, wo beispielsweise bis Auschwitz erzählt werden konnte, aber dann abgebrochen werden musste und im nächsten Interviewtermin dann die Zeit nach Auschwitz erzählt wurde. Also wo quasi kein durchgehender Erzählzusammenhang mehr hergestellt werden musste, weil der Lebenszusammenhang auch zerstört war.
Achtung, Wendeltreppe. Einen Stock tiefer kommen wir ins Spielzimmer und der Höhepunkt, die zentrale Attraktion des Spielzimmers ist hier ein Kino. Da läuft jeden Tag um 17 Uhr der dritte Mann. Zwischendurch gibt es auch alle möglichen kleinen Dokumentationen über Schönbrunn und ähnliches und wir gehen jetzt da rein. Und auch das ist natürlich, das gibt aus einem Kino alte Klappsessel, die hier sind. Und hier wird der dritte Mann projiziert. Du kannst also jeden Tag um 17 Uhr den dritten Mann anschauen und dir das zerbombte Nachkriegs-Wien anschauen.
Dass der Mensch der Geschichten und Narrationen für seine Konstruktion der Identität bedarf, betrifft nicht zuletzt auch seine Identität als heftig umworbener Kunde. Der Erfahrung einer von Geschichten geprägten Medienrealität kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu, wie Christian Mikunder erklärt.
Man nennt es einen psychologischen Faktor, der dabei eine Rolle spielt, Media Literacy, die mediale Buchstabierfähigkeit, die Fähigkeit von uns Menschen, uns mit den Medien und der Kommunikation geschickt anzustellen. Und unsere Mediengeschicklichkeit ist extrem groß geworden und deswegen ist auch das emotionale Geschichtenerzählen praktisch allgegenwärtig geworden, weil es möglich ist.
Eine wichtige Rolle spielen hierbei die sogenannten Drehbücher im Kopf, über die das mediengeschulte Subjekt heutzutage verfügt.
In der kognitiven Psychologie glauben wir, dass wir ungefähr 250.000 sogenannte Brainscripts, Drehbücher im Kopf erlernen, die uns sagen, was zu einer bestimmten Lebenssituation dazugehört. Die Drehbücher im Kopf, die stecken hinter jeder Art von Geschichtenerzählen und man findet sie absolut überall, wo jemand versucht, strategisch vorzugehen. Egal, ob das im Konsum ist, in der Politik ist oder in einem ökologischen Umfeld.
Ein derartiges Drehbuch im Kopf ist beispielsweise die Geschichte von David gegen Goliath, die gerne von Umweltaktivisten erzählt wird, wie Christian Mikunda veranschaulicht.
Zum Beispiel jede klassische PR-Inszenierung, Aktion von Greenpeace, hat nach demselben Muster funktioniert. David gegen Goliath. Kleines orangefarbenes Schlauchboot fährt vor dem Bug des Schiffes hin und her, das versucht, Atommüll ins Meer zu werfen oder sonst irgendwas Böses zu tun. Die Goliaths da oben versuchen, die Greenpeace-Aktivisten mit Hochdruckwasserkanonen runterzuspritzen. Was das Befriedigende ist an der Geschichte ist, dass wir uns selbst erleben, wie wir die Geschichte zu Ende erzählen und die Lücken ausfüllen. Und dafür versuchen die Gestalter quasi die richtigen Knöpfe zu drücken. In der kognitiven Psychologie würde man sagen, die Slots, die Leerstellen werden aufgefüllt.
Wenn die Identität des Menschen so stark über Narrative definiert ist, ist es nur eine logische Folge, dass sich auch das Marketing narrativer Strategien bedient. So verwundert es nicht, dass die Innenräume von Hotels, die Foyers von Museen und die Verkaufsflächen von Einkaufszentren zunehmend zu Räumen werden, die dem Bedürfnis nach authentischen Erlebnissen gerecht werden.
Geschichten sind überall, sie durchdringen uns. Es gibt aber einen sehr interessanten Effekt, der noch nicht so alt ist, nämlich die Sehnsucht der Menschen nach der Authentizität in Geschichten. Früher mal waren Marketinggeschichten in erster Linie eskapistisch, eine Flucht in eine Traumwelt. Heute versucht man durch die Geschichten im Marketing an das Leben und an das echte Leben und an sich selbst auch heranzukommen. Deswegen werden die Geschichten heutzutage komplett anders erzählt.
Die Sehnsucht nach authentischen Geschichten spiegelt die zunehmende Bedeutung von Erzählungen in der Alltagswirklichkeit des Menschen wider. Laut Soziologin Roswitha Breckner liegen die Gründe dafür auch in der zunehmenden Orientierungslosigkeit des Menschen.
Das knüpft dann wiederum an soziologische Theorien an, die halt sagen, dass wir nicht mehr eine klare Strukturierung haben über Klassen, Familien, Nationen etc. Das heißt, diese Großorientierungen, die sind fragil geworden und insofern haben wir einen erhöhten Orientierungsbedarf in Bezug auf unser eigenes Leben. Und das hat das, was man auch unter Biografisierung versteht, in Gang gesetzt. Und mit der Biografisierung ist natürlich das biografische Erzählen relevant geworden.
Die Soziologin Bernadette Müller-Kmet ist im Bereich der Identitäts- und Biografieforschung tätig. Sie bestätigt aus ihrer Erfahrung die identitätsstiftende Bedeutung, die der Narration bei der Erstellung eines kohärenten Selbstbildes zukommt.
Es gibt einige postmoderne Identitätstheoretiker, die der Auffassung sind, dass Identität wirklich so fluid ist, dass es in jedem Interaktionsprozess neu konstruiert werden muss, dass kaum etwas an der Identität Kontinuität hat. Meine Auffassung ist es aber, dass es die Leistung des Individuums ist, ein kohärentes Selbstbild zu konstruieren, das sich natürlich im Laufe der Zeit wandelt, aber die Individuen müssen zumindest in der Lage sein, so etwas wie eine Gesamterzählung herzustellen, auch wenn sich Teile davon ständig im Wandel befinden.
Die Fähigkeit, sich sein eigenes Leben erzählen zu können, hat laut Soziologin Roswitha Breckner auch einen großen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit einer Person. Sie hat sich in Form von empirischen Interviews mit Menschen beschäftigt, die von prekären Arbeitsbedingungen betroffen waren.
Wir haben 6 verschiedene prekäre Gruppen untersucht. Und ich erinnere mich an ein Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die dann erzählen konnte und sehr genau erzählen konnte, ab dem und dem Punkt bin ich in die Armut geraten und musste mir die Sozialhilfe holen. Aber ich bin gleichzeitig auch noch arbeiten gegangen. Sie hat quasi für sich genau sagen können, an welchen Stellen die Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Sie konnte sie erzählend eingrenzen und konnte auch schon in der Erzählung Handlungswege artikulieren oder zum Teil auch nur imaginieren, wie es vielleicht weitergehen könnte. Und der Kontrast dazu ist, wenn dann jemand sagt, ich weiß nicht, wie das jetzt geschehen ist und ich weiß auch nicht mehr weiter.
Die Ergebnisse der Forschungsarbeit der Soziologin Roswitha Breckner zeigten einen klaren Zusammenhang zwischen Erzählen und Handeln.
Das hat sich tatsächlich auch zeigen lassen, dass diejenigen, die ihre Geschichte als Geschichte entwickeln konnten, mehr Handlungspotenziale hatten als diejenigen, die ja gar keinen Sinnzusammenhang mehr in dem, was ihr Leben ausgemacht hat, herstellen konnten. Und sich quasi auch den Geschehnissen ausgeliefert gefühlt haben.
Narrationen und Erzählungen sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie können nicht nur die Sinne verwirren, wie der Ritter von der traurigen Gestalt Don Quixote erfuhr, sie können auch in höchstem Maße sinnstiftend sein und heilende Funktionen haben.
Die Fähigkeit und die Möglichkeit zu erzählen hat etwas Heilendes, auch wenn es fragmentiert bleibt. Aber man kann sich als Kontinuitätswesen wahrnehmen, obwohl man weiß, dass das Leben sich ständig verändert hat.